Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge.
Jetzt schweife ich irgendwie von Type Design extrem ab, aber ich sehe als Designer, wirst du ja genau in diesem Denken geschult. Also du musst notabene dadurch, dass du Auftragsarbeiten machst für Unternehmen oder für Institutionen oder so, du musst immer wieder neu lernen, du musst den Kontext neu lernen. Und deshalb habe ich das Gefühl, sind eigentlich Designer per se schon sehr gut ausgerüstet für diese sehr unklare, unfassbare Welt, die irgendwie um uns herum ist. Und wenn du natürlich dann als Designer irgendwie entscheidest, nö, ich will nicht lernen, Veränderung ist blöd, dann musst du vielleicht einen anderen Job finden, ich weiß es auch nicht.
Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jüngsmeier und mein Gast heute ist Tobias Rechsteiner, Schriftgestalter und Account Director bei Krillitype. Ich sitze gerade auf dem Balkon und die Sonne scheint mir auf den Bauch. Nein, nicht auf den Bauch. Aber letzte Woche hatte ich das Vergnügen, mit Tobias Rechsteiner zu sprechen, der da gerade in Bern war, wenn ich mich nicht irre. Ich habe ja ein sehr freundschaftliches Verhältnis zum Forward Festival und die stellen manchmal auch den Kontakt zwischen mir und Leuten, mit denen ich gern sprechen würde, her. Und so war das eben auch bei Tobias. Ich habe ihn in ihrem Lineup gesehen und er hat mich sofort interessiert. Tobias hat schon mehr Sachen gemacht, als ich hier aufzählen könnte, aber seine große Liebe ist die Schriftgestaltung und sein Titel heute ist Account Director bei Krillitype. Wir sprachen unter anderem über die Selbstständigkeit, über den Boom in der Schriftgestaltung, über die Agenturen, die er gegründet hat, über die Entstehung von Krillitype eben, über Lizenzen, über das Reisen und über Veränderungen. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und verpasse auch nicht den Newsletter. Jeden Sonntagmorgen 5 Tipps ohne den Hype, 3 Tipps von einem Gast und 2 von mir. Den Link dazu gibt's hier nochmal in der Beschreibung und natürlich auch auf meiner Website ohnedenhype.com. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit Tobias Rechsteiner. Tipp mal auf das Mikrofon. Nee, ich glaube, es ist schon das.
Ja, jetzt habe ich es gerade umgeswitcht in den Systemeinstellungen.
Okay, sehr gut. Ich glaube, dann sind wir jetzt gut.
Okay. Naja. Na, wie ist die Temperatur in München?
Heiß. Wohl heute ist es gar nicht so heiß. Gestern hatten wir irgendwie, ich weiß nicht, 35 Grad oder so gefühlt. Heute hat es gleich mal wieder 10 Grad weniger. Ja, du bist in Berlin jetzt, oder?
Nee, ich bin in Bern in der Schweiz.
Ah, okay. Genau. Sind es immer noch die drei Städte, Bern, Basel und Berlin?
Genau, einfach alles mit B.
Okay, das heißt keine Chance, dass du mal nach München kommst.
Doch, also ich würde wahnsinnig gerne. Ich habe ja auch noch Freunde in München und ich habe ja eigentlich auch immer wieder mal Zeit in München verbracht in den letzten 5 Jahren. Aber jetzt seit mein Studium vorbei ist, habe ich es einfach nicht mehr geschafft.
Wann war denn das, dass dein Studium vorbei ist?
2020 habe ich dann die Masterthesis endlich geschrieben. Also eigentlich hätte das Studium nur von 2015 bis 2017 gedauert. Und dann habe ich einfach irgendwie Masterthesis so lange rausgeschoben.
Ja, Classic. Aber das ist ja eh bei dir, vielleicht fängst du erstmal an, indem du mir erstmal sagst, was zum Teufel bist denn du eigentlich? Weil du bist irgendwie, was machst du, Business Manager bei Grilli?
Also ganz offiziell ist der Titel Account Director, was auch immer das heißen mag. Also es ist so ein bisschen, ich meine, wir sind 8 Leute, da haben viele, viele, sehr viele Hüte auf natürlich. Mhm. Aber ich habe visuelle Kommunikation studiert, war Grafikdesigner, habe in Agenturen gearbeitet und selber auch was gegründet, eben in Basel, und habe nebenbei diesen Master of Business Administration gemacht und bin dann und gleichzeitig auch noch Schriften gestaltet und bin dann so mit dem MBA dann in diese Rolle bei Grilli Type reingerutscht, wo ich halt einfach mehr so Projektmanagement mache. Wir haben auch eine GmbH in Berlin, wo ich jetzt der Geschäftsführer bin und so. Also es ist wie so ein bisschen alles eigentlich. Aber der tatsächliche Designanteil heutzutage in meinem Job ist tatsächlich sehr viel geringer als noch vor etwa 4 Jahren. Genau.
Aber bist du happy damit oder hättest du lieber mehr Design wieder dabei?
Nee, ich bin tatsächlich eigentlich happy damit. Es war eigentlich eben so ein bisschen auch das Ziel tatsächlich.
Ja? Seit wann warst du
das? Genau, Ziel? Also ich glaube, was ich nicht aufgeben will oder kann, ist Schriftgestaltung. Das ist wieso ich will und muss irgendwie immer wieder an Schriften drücken. Aber ich bin froh, dass so dieses Grafikdesign, so diese Auftragsarbeit, dass ich das nicht mehr tue. Das war irgendwie so nach, ich weiß gar nicht, knapp 10 Jahre, irgendwann hatte ich es gesehen und die Diskussion darüber, ob etwas blau ist oder grün, war mir dann irgendwann zu blöd. Also, genau.
Ja, ich kann es gut nachvollziehen. Ich habe das Spiel fast 20 Jahre lang gemacht. Also Grafikdesign, Webdesign. Also mir geht es ähnlich wie dir mit der Schriftgestaltung. Also ich, auch wenn mich niemand dafür bezahlt, werde ich immer irgendwelche Sachen gestalten. Auch schwachsinnige Sachen. Einfach nur, weil ich gerade Lust habe, irgendwas rumzubasteln und verliere mich dann da drin. Aber ja, das für Kunden zu machen, das war dann auch, wie du sagst, man hat es dann irgendwann gesehen und es ist halt auch irgendwie immer die gleiche Leier. Aber manche Leute können das auch verdammt gut. Ich bin nicht der geduldigste Mensch, muss ich sagen.
Ja, was ich mich eben immer frage, ich würde von mir behaupten, ich bin nicht sehr ego-getrieben und bin sehr kompromissbereit, aber irgendwie, wenn es dann um die eigene Arbeit geht, ob ich dann eben doch so, keine Ahnung, so der gekränkte Künstler, so du nimmst meine Arbeiten nicht, weißt du, so eben diese Diskussion, ob blau oder grün, ist dann halt so ein bisschen, ich habe dir gesagt, es soll blau sein, deshalb aus diesem Grund, das ist meine professionelle Meinung, das ist fundiert, ich habe genug dafür gearbeitet, dass ich dir das irgendwie erklären kann, dass das blau sein soll, und dann kommt aber, ja, aber es soll trotzdem grün sein, gefällt mir einfach besser. Und dann ist so, na gut, okay.
Für mich war es auch immer so, warum bezahlst du mich, wenn du es am Ende selber steuern willst?
Genau, ja. Genau. Ja, es gibt ja diese Tabelle mit irgendwie, wir gestalten alles, kostet relativ wenig, und dann ihr gestaltet alles, kostet extrem viel, also so dieses Auftrags Auftragnehmer und Auftraggeber Problem.
Ja, aber so läuft es natürlich auch irgendwann, wenn man das mal rausgefunden hat, wie viel mehr Arbeit es eigentlich macht, wenn der Kunde so, sagen wir, proaktiv ist und dass man dann tatsächlich die Preise auf einmal deutlich anheben muss, allein schon für die Nerven. Irgendwie müssen die Nerven ja bezahlt werden.
Definitiv.
Aber wie läuft es mit den Schriften jetzt? Weil ich meine, du machst die Schriften jetzt ja für Grilli dann, oder?
Mhm, genau.
Also, und kannst du da machen, was du willst? Oder wie läuft es?
Nee, also tatsächlich, ich meine, ich habe viele irgendwelche angefangenen Skizzen auf meinem Rechner, wo ich dann irgendwie ab und zu wieder dran arbeite und dann nur ein ganz kleiner Teil davon wird irgendwie überhaupt, ist überhaupt relevant für Guerilla Type. Entweder weil es schon was gibt, was irgendwie in der Bibliothek ist von uns, was irgendwie ähnlich aussieht, oder das Konzept ist einfach noch nicht ausgegoren und dann, also wir versuchen halt einfach bei Guerilla Type, wir haben ja nicht sehr viele Releases pro Jahr, wir haben auch immer noch eine relativ kleine Bibliothek von Schriften. Wir versuchen irgendwie halt einfach dann, wenn wir etwas, ein Schriftprojekt haben, wo wir das Gefühl haben, doch, das ist irgendwie cool, das weiter zu führen und dann das irgendwie auch zu releasen, halt wirklich richtig auszuarbeiten. Und das braucht dann Zeit und deshalb sind nur wenige Dinge, die an denen ich arbeite, wirklich tatsächlich relevant für Guerilla Type. Also nicht alles, was ich an Schrift mache, gehört in dem Sinne zu Guerilla Type. Und es ist auch so, dass bei Guerilla Type eigentlich jeder Designer der Schriften, auch obwohl ich jetzt bei Guerilla Type angestellt bin, auch heißt das nicht, dass Guerilla Type die Schrift entwickelt, sondern jeder Designer im Grunde genommen entwickelt die Schriften auf seine eigene Zeit und Guerilla Type vertreibt eigentlich nur das Ding. Also es ist halt so ein klassisches Lizenzmodell. Guerilla Type fragt dann die Designer an, die geben das Einverständnis, über diese Plattform vertrieben zu werden, aber die Rechte bleiben immer bei den Designern liegen. Mhm. Also genau. Deshalb beispielsweise, es gibt immer so diese Diskussion darüber, ob wir irgendwie gekauft werden könnten und so weiter. Das ist fast nicht möglich, weil Guerilla Type im Grunde genommen keine Rechte an den Schriften hat.
Und die Lizenzverträge könnten doch wahrscheinlich mitgekauft werden, oder?
Ja, genau, aber der Designer hat dann die Möglichkeit natürlich zu sagen, nee, ich will da jetzt nicht mit teilhaben, ziehe die Schrift zurück. Genau.
Ah, okay. Aber wieso kommt die Diskussion überhaupt auf? Werdet ihr da gefragt oder will euch jemand
kaufen? Ja, es gibt gerade in so Situationen jetzt Monotype, der riesen Player im Markt, die kaufen halt regelmäßig irgendwelche Type Foundries auf. Ich meine, sehr prominent war jetzt Höfler und Co. Also was früher Höfler Frere Jones war, die Gotham rausgebracht haben und Monotype hat Höfler und Co. gekauft. Und dann entstehen natürlich diese Diskussionen innerhalb von der Community dann so ein bisschen, ja, okay, wie würde man irgendwie damit umgehen und so weiter. Und natürlich die meisten sagen, nee, von Monotype gekauft werden sicher nicht. Genau, es dann schlussendlich jedem selber überlassen, ob er das machen will oder nicht. Ist ja, wahrscheinlich auch einfach eine Frage von wie viel Geld dann da schlussendlich fließt. Also ich meine, Jonathan Höfler hat sicher jetzt gerade seine Rente gesichert. So, obwohl ja, ich meine, hat er wahrscheinlich schon vorher.
Ja, vielleicht, aber ich meine, das ist ja immer so, auch der ist ja eine absolute Koryphäe natürlich in dem Bereich. Aber häufig ist es ja so, dass die, wie ich jetzt auch in diesen Gesprächen immer wieder rausfinde, dass die Koryphäen durchaus jetzt nicht unbedingt finanziell abgesichert sind. Steckt viel Arbeit drin, aber auch wieder investieren und so. Und am Ende krebst man eigentlich ganz schön rum. Und dann ist es vielleicht eigentlich ganz schön, wenn man am Ende sagen kann, okay, hier jetzt einmal kommt der Riesenbatzen Kohle und es hat sich irgendwie doch gelohnt. Auch finanziell. Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Genau, also ich weiß es nicht, also ich kann es natürlich nicht beurteilen jetzt in Jonathan Höflers Fall. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, mit Schriftlizenzen und so weiter, ist natürlich so ein bisschen der einfachere Weg, also regelmäßig Geld zu verdienen, als wenn du jetzt eben Grafikdesign, also ausschließlich Grafikdesign machst. Um dann irgendwie am Ende deines Lebens irgendwie noch eben eine Absicherung zu haben. Weil also ich glaube, das ist auch, um nochmal zurückzugehen auf unsere Diskussion von vorher, das ist natürlich auch ein bisschen ein Grund, wieso ich froh bin, nicht mehr Grafikdesign zu machen, weil einfach der Wert von Grafikdesign einfach auch monetär mittlerweile einfach nicht mehr richtig gut gewürdigt ist. Also du verdienst einfach nicht mehr so viel Geld wie auch schon. Und ich meine, ist klar, es geht nicht nur ums Geld verdienen und alles, aber wenn natürlich irgendwie deine Zukunftsaussichten irgendwie so ein bisschen prekär sind, weil du weißt, dass je länger du arbeitest, desto weniger Geld du verdienst, ist natürlich einfach irgendwie nicht so geil. Und dann genau ist das natürlich eben völlig verständlich, wenn man irgendwie so in den späteren Jahren, wenn man wirklich was Tolles aufgebaut hat und die Möglichkeit hat, das irgendwie zu verkaufen oder den Namen zu verkaufen, so ein bisschen als Absicherung.
Ich glaube, das vergessen auch viele, dass...
Ja, es wird eben auch zu wenig drüber gesprochen, tatsächlich, weil es hängt dem Ganzen auch so ein bisschen schlecht... Also oder hat so einen schlechten Nachgeschmack schlussendlich. Also weißt du so, der hat jetzt das Business verkauft, der hat sich total sellout.
Klar, weil das Künstlerische ist ja auch immer so ein bisschen mit, es hat ja irgendwie so was Nobles und kreativ und künstlerisch und alles und Geld beschmutzt das Ganze ja schon fast irgendwie. Und selbst die Leute, die irgendwie an das Geld denken und dann irgendwie daran denken, wie viel sie jetzt mit einem Auftrag verdienen, denen entgeht häufig, dass, gerade wenn man selbstständig arbeitet, das mit der Rente, ich meine, entweder kümmerst du dich selber drum oder du hast halt einfach keine Rente letzten Endes. Und dafür muss man eine ganze Menge Kohle verdienen letzten Endes, um das dann als Altersvorsorge irgendwie reinzustopfen. Ich war da auch immer sehr... sehr lax, was das angeht. Und letzten Endes werde ich wahrscheinlich arbeiten müssen, bis ich tot umfalle. Das ist wahrscheinlich meine einzige Wahl.
Ja. Es sieht bei mir, glaube ich, so ein bisschen ähnlich aus. Es ist ein sehr unangenehmes Thema, wovor ich mich natürlich gerne drücke. Ich würde sagen, die letzten 10 Jahre waren sicher nicht förderlich für
meine. Aber gut, ich meine, du bist ja eigentlich auf dem richtigen Weg, oder? Ich meine, du bist bei der Firma, hängst du, ich weiß nicht, bist du da auch beteiligt bei Grilli oder bist du da wirklich komplett angestellt?
Nee.
Aber angestellt heißt ja auch, dass du jetzt in den Rententopf zumindest einzahlst, oder?
Ja, genau. Also bei mir wird es natürlich so ein bisschen weird, weil ich habe natürlich Schweizer Rente und dann noch deutsche Rente. Und wenn man natürlich aus dem einen Rentensystem rausfällt, dann hat man da Nachteile und so weiter. Also es ist sowieso alles irgendwie sehr kompliziert.
Ja, aber als Schweizer darfst du auch eigentlich die Schweiz nicht verlassen, oder? Mit dem goldenen Löffel im Mund geboren und hoffentlich genauso gestorben am Ende.
Ja, genau.
Aber sag mal, wie fing das Ganze denn dann an? Grafikdesign war dann das Erste, oder wie? Oder ich glaube, Graffiti war ja irgendwie so das Erste bei dir. Mhm. Das ist so der Klassiker irgendwie bei so vielen Leuten. Aber dann ging es, um daraus was Vernünftiges zu machen quasi, bist du dann zum Grafikdesign gekommen, oder wie?
Ja, genau. Also ich habe halt so in meiner Jugend im Gymnasium habe ich eben angefangen zu sprühen und so und irgendwann gemerkt für mich, ich bin mehr interessiert an den Buchstabenformen und dem Zeichnen als tatsächlich das tatsächliche Sprühen. Ich habe die Episode mit Mirko Borsche gehört und also in dem so ein Kaliber war ich nicht, was das Sprühen
nicht ganz so kriminell.
Genau. So eine gewisse provinzielle Berühmtheit vielleicht schon, aber genau so krass wie Mirko Bosch auf jeden Fall nicht. Und dann, ich wusste, ich würde irgendwie gerne was in die Richtung machen, hatte aber überhaupt keine Vorstellung. Und dann gab es so eine Vorstellungsrunde von verschiedenen Studiengängen bei uns am Gymnasium. Und Leute von der HKB, also der Hochschule der Künste in Bern, aus der visuellen Kommunikation kamen vorbei und haben den Studiengang vorgestellt. Und ich stand halt so da und war so, wow, okay, das gibt's, geil, das will ich. Und dann, genau, habe ich ein Jahr, einfach so ein Zwischenjahr gemacht nach dem Gymnasium und habe dann angefangen, visuelle Kommunikation zu studieren. Und dann war irgendwie relativ, zusammen mit Reto Moser, der Senior Type Designer bei uns, ein sehr guter Freund von mir, wir haben auch zusammen studiert an der HKB im gleichen Jahr. Wir hingen halt die ganze Zeit irgendwo in, es gab so eine Bar in Bern, die Sinnebar, wo wir die ganze Zeit rumgehangen sind, sehr viel geraucht haben, sehr viel Bier getrunken haben und in die Nächte durch über Grafikdesign diskutiert haben und Designers Republic und was alles da war. Und eigentlich beide zusammen hatten halt einfach ein großes Interesse an Schriftgestaltung. Und dann haben wir angefangen zu versuchen, irgendwie in jedes Projekt, was wir an der AKB gemacht haben, irgendwie Schriftgestaltung mit einfließen zu lassen. Und haben auch relativ schnell gemerkt, dass bei uns niemand an der Uni wirklich uns Schriftgestaltung beibringen konnte, was so ein bisschen frustrierend war. Also haben wir das uns irgendwie angefangen, selber beizubringen. Und dann haben wir beide auch ein Jahr ausgesetzt. Und Reto ist nach Berlin zu Timo Gessner von Milieu Grotesque, also damals noch 123 Büro, aber jetzt heute Milieu Grotesque, die Type Foundry. Und ich bin nach Genf zu Gavier Rüst, die Optimo betreiben, auch so eine Schweizer Klassiker, Schweizer Type Foundry. Und irgendwie haben wir uns, glaube ich, dann da so ein bisschen das Rüstzeug geholt und dann zurück für das letzte Jahr haben wir dann Noel und Thierry kennengelernt an der Hochschule. Die waren ein Jahr unter uns. Noel kam von der Ekal, der hatte ein Jahr an der Ekal in Lausanne gemacht, war da eh auch schon irgendwie so auf Schriftgestaltung dadurch getrimmt und Thierry war auch sehr interessiert an Schriftgestaltung. Und dann haben wir uns zu viert eigentlich zusammengesetzt und so eine Art Selbsthilfegruppe für Type Design gegründet, genau. Und wir wurden immer so ein bisschen belächelt von unseren Studienkollegen natürlich, weil Type Design damals noch, also es gilt ja immer noch als sehr nerdig, aber also damals gab es halt einfach so eben Line 2, Optimo und so weiter, so die ersten coolen Type Foundries, aber so diesen Boom, wie es jetzt heute mit Type Foundries gibt, das war da überhaupt noch nicht vorhanden. Und deshalb wurden wir immer so ein bisschen belächelt. Genau. Und
aber wenn ich mal ganz kurz fragen darf, woher kommt denn dieser Boom heute? Weil ich meine, bei anderen Sachen verstehe ich es irgendwie. Sachen, die so Fotografie, wo halt die Technik einfacher geworden ist, Digitalfotografie und sowas. Aber die Schriftgestaltung hatte sich grundlegend geändert jetzt seit, sagen wir, 2000. Ich meine, ich habe so in den frühen 2000ern habe ich mir auch ab und zu mal irgendwelche Schriftprogramme angeschaut, also zumindest wie das so grob funktioniert. Und mein Vater hat ziemlich viel mit Buchsatz zu tun und deswegen auch mal viel schon mit Schriften zu tun gehabt und so. Also ich habe, bei Weipen weiß ich nicht viel darüber, aber so ein kleines bisschen. Aber haben sich die Programme irgendwie geändert, dass es einfacher geworden ist oder ist es jetzt einfach. Also wie kommt da ein Boom zustande auf einmal? Weil wie du sagst, es ist sehr nerdy, du musst sehr detailverliebt sein. Und ich glaube, bei Schriften hast du halt auch wenig Spielraum, bei irgendwas zu sagen, ja, passt schon, weil dann funktioniert es halt überhaupt nicht, wenn das Kerning schlecht ist oder sowas.
Ja. Also ich glaube, es sind so drei Faktoren, die zu diesem Boom geführt haben. Einerseits, eben als wir angefangen haben, war noch FontLab und das war irgendwie super clunky und sehr, sehr mühsam zu bedienen. Dann irgendwann kam eben Glyphs und RoboFont. Ich glaube 2011 kamen die. Und die haben halt die Zugänglichkeit zu Schriftgestaltung extrem vereinfacht, weil halt gerade so das ganze Multiple Master beispielsweise, dass du mehrere Achsen gestaltest und die Zwischengewichte interpolieren kannst. Also Type Design funktioniert ja heute mittlerweile so, du zeichnest einfach den ganz leichten Schnitt, den ganz schweren Schnitt idealerweise teilweise noch den mittleren Schnitt, damit du es wirklich sauber steuern kannst und der Rest.
Ach, tatsächlich.
Und das war eben.
Und das funktioniert auch wirklich richtig so.
Ja, ja.
Also, musst du wahrscheinlich nochmal Hand anlegen, dann und die Feinheiten
machen. Ja.
Oder ist es einfach perfekt gleich?
Na, mehr oder weniger perfekt. Also, es kommt ganz aufs Projekt darauf an, aber ja, doch mehr oder weniger perfekt mittlerweile. Also, weil du kannst halt wirklich im Detail das steuern. Jedenfalls eben kam das, diese Möglichkeit plötzlich in Glyphs, war einfach mit eingebunden. Vorhin musstest du irgendwie ein super teuer Plugins kaufen für FontLab, um solche Dinge zu machen. Dann ist natürlich was das auch befeuert hat, diesen Boom, ist natürlich das Aufkommen von Zahlungsdienstleistern wie PayPal und Stripe. Also, dass du plötzlich einfach easy eine Webseite aufsetzen konntest und irgendwie ein digitales Gut zur Verfügung stellen konntest, was man dann easy mit einem Klick kaufen konnte. Und letztlich Instagram. Das hat das Ganze auch nochmal massiv befeuert. Also halt einfach, wenn man sich ja jetzt Instagram anschaut, ich meine, klar, es sicher auch für Fotografie hat es einen Boom gegeben und für Illustration sowieso. Also ich glaube, für die ganze kreative oder visuell kreative Branche hat das extrem viel verändert. Aber bei Type Design ist halt eben so diese Möglichkeit aus selber Geld verdienen, so ein kontinuierliches Einkommen zu haben, auch wenn das vielleicht nicht viel Geld ist teilweise, aber einfach so etwas, was regelmäßig reinkommt, dann die Möglichkeit, einfach deine eigenen Tools zu bauen, um Plakatgestaltung zu machen, um Erscheinungsbilder zu entwickeln, und all das und dann zusammen mit irgendwie diesem Boom von Instagram, der plötzlich die Möglichkeit gegeben hat, deine kleine Arbeit irgendwie einem internationalen Publikum wirklich vorzustellen. Das, genau, so diese drei Sachen. Ich bin gespannt, wie lange das so anhält natürlich. Es wird auch wieder eine Trendwende geben, wo dann plötzlich Schrift gar nicht mehr so relevant ist. Also irgendwo habe ich gerade gelesen, dass so jüngere Generation, Gestalter-Generation tatsächlich jetzt wieder so ein bisschen einfach auf die Klassiker gehen, Time, Helvetica, so einfach weil einfach das Angebot so dermaßen erschlagend ist, dass sie wie so diese Einschränkungen
Ich finde eh, dass das eigentlich eine ganz interessante Entwicklung war, weil ich finde, also als ich angefangen habe mit Gestaltung, eben so Ende 90er, Anfang 2000er, gab es halt, da gab es immer so diese Adobe-Font-CDs oder sowas und da waren halt schon tausende von Fonts drauf, aber es waren halt super viel von den Klassikern natürlich auch dabei, deswegen habe ich natürlich mich da immer viel da bedient dann. Aber dann kamen so diese ganzen kleinen Type-Foundries auch auf, aus den USA schon. Und dann gab es ja auch, das war ja noch die Zeit, wo es diese ganzen so super digital aussehenden Schriften und so waren, total gehypt und so. Aber ehrlich. Aber dann gab es auf einmal Unmengen und es gab, wie du sagst, so ein Überangebot. Und dann gab es ja auch Free Fonts auf einmal, die waren natürlich alle irgendwie unter aller Sau, aber du hast halt für jede Idee, die du hattest, hast du es gekriegt und konntest es dir zumindest umsonst irgendwoher besorgen, ob es jetzt umsonst war oder nicht, wie das ja bei allen Sachen irgendwie so um die Zeit dann war. Und da war ich dann irgendwann auch sehr angetan von Massimo Vinelli, hat doch, glaube ich, gemeint, du brauchst eigentlich nur 5 Schriften und mehr brauchst du in deinem Leben einfach nicht. Und dann kam aber, glaube ich, so ein bisschen eine Wende, weil sich die, also zumindest für mich von außen betrachtet, ja, weil sich dann, glaube ich, so ein paar Type Foundries, kleinere auch rausgestellt haben als qualitativ hochwertig und die vielleicht so ein bisschen meinungsbildend war. Und dann war es wieder ein bisschen einfacher irgendwie, weil man irgendwie gesagt hat, okay, es gibt so hier die 3, 4 Foundries, von denen ich mich bedienen kann, wo ich irgendwie auf die Qualität vertraue und womit man irgendwie vielleicht auch ein bisschen guten Geschmack einfach beweist, wenn man die benutzt. Und vielleicht kommt jetzt wieder ein Überangebot dann auf.
Ja, es ist wirklich, also ich kann es tatsächlich, natürlich, so ist eine beliebte Frage, irgendwie, wenn wir Talks geben oder so, wie sieht die Zukunft von Schriftgestaltung aus? Und es ist wirklich so total, also erstens ist natürlich die Frage super breit, aber dann tatsächlich ist es ultra schwer abzuschätzen. Ich meine, vielleicht profitieren wir einfach gerade noch so halt weil wir jetzt eine gewisse Größe erreicht haben, von so Name Recognition, und das läuft langsam aus, who knows, oder eben, es verkehrt sich komplett und nur noch analog gezeichnete Designs sind angesagt, und alles, was irgendwie mit gekauften Schriften zu tun hat, ist irgendwie nicht mehr echt.
Ja, klar, ich meine, wenn du es wüsstest, wäre es nicht die Zukunft, dann wäre es die Vergangenheit letzten Endes.
Genau.
Nee, ist auch, aber ich denke schon, ich glaube, das ist halt wie bei jedem Markt irgendwie, das stellen sich halt so die ein paar Player heraus irgendwie, und ich nehme an, da gehört ihr mit dazu, soweit ich das irgendwie überschauen kann, und dann glaube ich, wenn du dann nicht irgendwie grob Scheiße baust, dann kannst du, glaube ich, einfach okay schauen, dass du da jetzt halt mit drin bleibst und dich da weiter etablierst, und dann passt das, glaube ich. Ich glaube, so dieses, ja, dass dann wieder so Sachen kommen, dass alle dann wieder analog zeichnen wollen, so David Carson-mäßig, Stefan Sagmeister, so dieses halt wieder die alles vor 20 Jahren wieder hochkommt. Weil ich meine, es kommt ja alles immer alle 20 Jahre wieder hoch. Finde ich auch schön. Ich bin ja ein Kind der 90er, ich mag diesen Stil ja sehr gerne. Aber das war ja immer ein Nischending. Ich meine, du kannst nicht das ganze Magazin mit handgezeichneten Sachen machen. Du brauchst immer ein paar gute Schriften einfach. Das waren ja dann immer halt so Poster-Design oder so, wo das halt dann war. Aber ich glaube, das schlägt sich ja nicht auf euren Markt dann letzten Endes aus.
Nee, klar. Aber einfach mehr so. Also ja, vielleicht war es irgendwie so eine Kombination, dass es dann irgendwie plötzlich nicht mehr relevant ist, Schriften zu kaufen, was irgendwie zu Umsatzrückgang führt. Dann eben machen wir vielleicht irgendeinen doofen Fehler, und dann plötzlich sind wir irgendwie out of the game. Genau, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das wirklich passiert. Eben, ich glaube, dafür haben wir so ein bisschen eine kritische Größe erreicht. Aber ich glaube, auf jeden Fall, was sicher so ein Thema ist, ist halt auch einfach die Frage, wie bleibt man relevant? Ich meine, trotz allem, Altersdurchschnitt bei uns ist jetzt irgendwas Mitte 30, ist halt jetzt auch schon irgendwie 15 Jahre entfernt von den jungen Studenten, die den Ton angeben. Mhm. Also weißt du, so, ist halt, und wie natürlich sind das jetzt vielleicht die jungen Gestalter nicht unbedingt gerade die jetzt den großen Umsatz treiben, aber die jungen Gestalter entscheiden längerfristig darüber, was irgendwie cool ist. Und da muss man sich ja auch irgendwie Gedanken darüber machen, schlussendlich. Und nicht irgendwann wahrgenommen zu werden als, also jetzt ganz böse, irgendwie wie vom Job oder so, oder Eric Speakerman, wo man dann irgendwann denkt, so, ja, okay, ist halt jetzt irgendwie alt.
Ja, aber das ist ja, man hatte da nur einen sehr kurzen Sweet Spot irgendwie, gell? Also wenn du anfängst zu studieren, dann denkst du ja du selber bist irgendwie der heiße Scheiß, ja, oder irgendwie die Zukunft, ja, das andere ist alles altbacken. Und dann etabliert man sich da ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen mehr, und dann so in den 20ern hat man irgendwie seinen ersten Job. Und dann merkt man, dass das alles vielleicht nicht ganz so einfach ist, wie man dachte. Aber wenn es halt gut läuft, baut man halt irgendwie eine Karriere auf und denkt halt irgendwie, okay, ich bin die Zukunft. Und ja, dann wird man Anfang 30 und auf einmal macht man sich Sorgen, dass man die Vergangenheit wird. Also es ist wirklich ein sehr enges Fenster, wo man mal sich in Sicherheit wiegt.
Ja. Also ich meine, ich bin jetzt Ende 30, von daher ist es bei mir noch viel, viel aktuell natürlich, diese Frage. Ja, mal schauen.
Aber ich hab dich total unterbrochen mit dem, wo der Boom herkam. Oder wo waren wir davor? Ich glaube, ihr habt euch zu viert zusammengefunden.
Genau. Ja, genau. Und das war dann 2009, haben wir uns dann so zusammengefunden und eben diese Selbsthilfegruppe gegründet. Und Thierry und Noel haben dann aus einem Studentenprojekt dann eigentlich Grilli-Type entwickelt, also wirklich Type Foundry, so als Idee, Studentenarbeiten zu verkaufen übers Internet. Also natürlich Schriftgestaltung, aber war wirklich mit Fokus auf irgendwie Arbeiten von Studenten. Genau, und dann hat das irgendwie 2009, ja, im Dezember 2009 wurde Grilli-Type in dem Sinne wirklich gegründet, weil da wurden das erste Mal Schriften auf so einer Artbook Fair verkauft. Es gibt so Fotos davon, super trashig natürlich heute, mit einem kleinen Poster, wo drauf stand "We sell fonts" und ich glaube, du hast dann wirklich einen USB-Stick gekriegt.
Cool.
Genau.
Aber du warst noch nicht und bei Grilli-Type dann offiziell dabei zu dem Zeitpunkt, oder wie? Das war von den beiden dann erstmal die Nummer.
Ja, es ist so ein, nee. Also jetzt richtig offiziell erst seit 2018. Mhm. Aber Thierry und Noel haben eben 2009 Grilli-Type gegründet und das war dann aber eben eher so ein Studentenprojekt und ich war dann da auch eben mit irgendwie verbandelt mit irgendwelchen kleineren Projekten oder so. Reto sehr viel mehr als ich, der war sehr stark involviert auch mit Grilli-Type schon in den Anfangjahren. Ich war dann da, wie war jetzt das? Nee, genau, also zwischen 2009 und 2012 lief natürlich nicht so viel und dann 2012 habe ich angefangen in der Agentur in Zürich und da war dann meine Zeit sowieso begrenzt für so Dinge irgendwie in Bezug auf Grilli-Type. Und Reto war stark involviert, aber grundsätzlich waren es Thierry und Noel, die den Grilli-Type betrieben
haben. Und die Agentur, in der du angefangen hast, war das dann so dein erster Job oder war das schon weiter?
Nee, also ich habe 2009 abgeschlossen, Bachelor zusammen mit Reto und wir haben dann 3 Jahre knapp an der Hochschule der Künste in Bern gearbeitet. Die haben so ein internes Designstudio, die dann halt alle möglichen Kommunikationsmaßnahmen für die Hochschule gestalten. Und das war eh auch eine super tolle Zeit, weil es halt einfach Wild West war. Die Budgets, die wir da hatten, um Dinge zu drucken, das war wirklich Wahnsinn. Und nebenbei haben Reto und ich noch ein Studio geführt, wo wir Auftragsarbeit gemacht.
Wie hieß das Studio?
Ich glaube, es war 60% grotesk. Grotesk.cc, genau. Genau, es waren 60%, glaube ich, an der Hochschule der Künste in Bern und das war dann so nebenbei und wir haben dann viel auch irgendwie so Kunstbücher gemacht beispielsweise. Durch mein Praktikum in Genf habe ich, die haben sehr, sehr viel Künstlerbücher gemacht für so einen Schweizer Verlag, den es leider nicht mehr gibt heute. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, irgendwie auch da immer wieder mal Bücher zu machen, also irgendwie sehr typografisch. Und dann 2012 habe ich für mich dann irgendwie entschieden, ich will mal eben in die to the dark side und bin in eine Branding-Agentur nach Zürich und habe 3 Jahre lang Geschäftsberichte gestaltet, was auch super spannend war tatsächlich. Gestalterisch vielleicht jetzt weniger spannend, weil das dann halt verglichen mit irgendwie Kunst und Kultur natürlich dann schon irgendwie strenge Vorgaben
sehr eingeschränkt, und so, sehr stringent
folgt. Aber es war halt irgendwie cool, das zu machen, einfach also ich hatte da halt irgendwie Präsentationen von irgendwie vor CEOs und Finanzvorständen und so, gerade Geschäftsbericht natürlich CFO. Und das war super spannend, irgendwie die die Seite auch mal kennenzulernen. Und ich glaube, das hat mich damals noch stärker darin bestätigt, irgendwie ein MBA zu machen, weil es mich einfach sehr interessiert hat, wie eigentlich auch der ganze Business-Teil von irgendwie Design wirklich funktioniert. Aber gleichzeitig eben ist halt auch irgendwie so das Schriftding auch noch nebenbei hier gelaufen. Grelitype hat 2009 mit unter anderem der Haptik, also der Schrift von Reto und von mir, gestartet. Und ich glaube 2013 oder so kam die Haptik nochmal neu raus mit mehr Gewichten und so weiter. Oder 14 war das. Und das lief eben auch irgendwie so neben dem Agentur-Business irgendwie auch noch so nebenbei. Plus, ich habe angefangen 2012 sehr viel nach Berlin zu pendeln. Ja, jedes Wochenende. Also es war ein bisschen.
Warum? Was war in Berlin, wo du hin musstest? Ja,
genau. Die Liebe.
Ah, okay.
Genau. Also ich bin wirklich einfach am Wochenende eigentlich, ja, ich glaube jedes zweite, teilweise drei Wochenenden pro Monat nach Berlin und dann wirklich Freitag nach der Arbeit, darf man heute fast nicht mehr sagen, aber den Flieger genommen, ab nach Berlin gechattet und dann am Montagmorgen direkt wieder in die Agentur.
Mit dem Auto wäre es auch schwer gewesen. Ich meine, sind wir ehrlich, von Bern aus? Oder von Basel? Von Zürich?
Nee, von Zürich.
Ja, von Zürich, lass mal überlegen.
Von Zürich, genau.
Sind wir wahrscheinlich 10 Stunden, nach 8 Stunden, 10 Stunden mit dem Auto nach Berlin?
Ja, mit dem Auto locker,
genau. Ich brauche von München aus, brauche ich ungefähr 4 Stunden nach Zürich und ich brauche ungefähr 6 Stunden nach Berlin oder 5 Stunden sowas vielleicht. Ja.
Genau. Nee, und Auto kam sowieso nicht in Frage. Das Einzige, was natürlich gegangen wäre, wäre Zug gewesen. Aber auch das ist ein Tag hin.
Ja. Und das waren ja die guten alten Zeiten, da durften wir noch fliegen, ohne dass wir gecancelt wurden.
Genau.
Naja, die Liebe hat dich dann nach Berlin verschlagen, Oder beziehungsweise fürs Wochenende nach Berlin verschlagen. Das heißt, du hattest eigentlich wenig Freizeit.
Genau.
Oder? Agenturleben, die Liebe in Berlin. Die Schriften nebenbei.
Genau, dann ist, ja, nee, also wenn ich mir das überlege, heute, nee, genau, ich habe auch noch mit Freunden in Bern so ein Offspace/Galerie betrieben und dann noch ein Streetwear-Label mit Freunden auch in Bern. Also es war viel. Es war wirklich viel. Und dann, 2015 habe ich dann eben entschieden, irgendwie nach Berlin zu ziehen und diesen MBA zu starten. Und da wurde es eben dann auch nicht besser. Ich habe dann irgendwie gehofft, es wird alles ein bisschen ruhiger, wurde es aber dann nicht. Dann habe ich in Berlin studiert, habe in Basel ein Studio gegründet für auch Design, Design und Entwicklung.
Darf ich mal ganz kurz fragen? Du bist jetzt nach Berlin gezogen und gründest jetzt ein Studio in Basel wieder. Warum nicht das Studio einfach in Berlin gründen?
Ja, es war wirklich doof. Ich habe Daniel, mein Partner von Prolog, in Berlin kennengelernt, weil der ein Freund von meiner damaligen Freundin und heutigen Frau war. Der kam aus Basel und wir haben uns sofort super gut verstanden. Und dann ist er von Berlin nach Basel zurückgezogen und ich ein halbes Jahr später von Zürich nach Berlin. Und dann hat er mich plötzlich, also ich war dann da, habe selbstständig gearbeitet und war in einem Studio zusammen auch eben mit Timo Gessner. Das war ein total tolles Studio in Berlin. Und dann irgendwann ruft mich Daniel an und meint so, hey, ich habe irgendwie, ich hätte die Möglichkeit für das Museum, Naturhistorische Museum in Basel, die Gestaltung für eine Ausstellung zu machen. Wollen wir da irgendwie mitpitchen? Und dann haben wir halt irgendwie innerhalb von einem Abend ein Büro gegründet und er ist dann am nächsten Tag zum Museum gesteppt und hat den groß erzählt, dass wir jetzt Prolog seien und
Die große Agentur so, Prolog, hier sind wir. Ihr habt auf uns gewartet.
Ja, genau, genau. Und dann, genau, haben wir beim Wettbewerb mitgemacht und haben es auch gleich gewonnen. Und dann war so, okay, shit, jetzt müssen wir wohl wirklich da dran. Und so habe ich dann eben eine Agentur in Basel gegründet und habe einfach in die andere Richtung angefangen zu pendeln. Und dann eben gleichzeitig der MBA, der dann eben zwischen Berlin und München war, deshalb war ich so häufig in München, zwischen 2015 und 2018 war ich sicher so alle 2-3 Monate mal in München zum Studieren. Plus dann noch weitere Uni-Einsätze in anderen Städten und so weiter. Es war eine sehr wilde Reisezeit zwischen 2015.
Aber hast du es genossen?
Eigentlich sehr, sehr gut.
Hast du es genossen oder war es zu viel?
Ja, also natürlich, die ersten 2 Jahre war das super aufregend und irgendwie ist es ja auch cool, wenn man da irgendwie mit seinem, und irgendwann weiß man so, ich am Flughafen, ich muss genau da stehen und man regt sich über all die Touristen auf, die wieder vergessen haben, ihre Gürtel rauszunehmen und so und denkt so, ach Mann, also komm. und dann gab es aber, es gab dann irgendwie, das war glaube ich 2017, im Winter gab es eine Phase, da war ich 2 Monate lang nie länger als 5 Tage an einem Ort und dann bin ich auch wegen dem Studium nach Wien geflogen und dort habe ich dann gemerkt, irgendwas stimmt nicht, weil ich war noch nie in Wien vorher und was eigentlich cool ist, nach Wien zu gehen, aber ich habe mich null gefreut. Ich bin einfach so völlig mechanisch an den Flughafen, bin in das Flugzeug eingestiegen, gepennt, bin ausgestiegen und es war mir völlig egal, wo ich bin. Und eigentlich hatte ich überhaupt keinen Bock. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, nee, also jetzt das war jetzt irgendwie so ein bisschen zu viel Reisen.
Ja, das mit dem Reisen, das ist auch immer lustig. Wenn man sich zu sehr dran gewöhnt, dann verliert es jeglichen, oder vielleicht nicht jeglichen Reiz, aber so dieses, das Besondere am Reisen ist ja eigentlich, dass man es nicht ständig macht. Und das Tolle an neuen Orten ist ja eben, dass sie neu sind. Ich finde, das wird auch jetzt mit YouTube und Instagram und sowas, wird einem das auch so ein kleines bisschen kaputt gemacht, weil du halt auch alles schon so recherchieren kannst. Du beschließt jetzt, du fliegst das erste Mal nach, keine Ahnung, nimm selbst irgendwas total Esoterisches nach Aserbaidschan. Aber wenn du dich einen Nachmittag hinsetzt, kannst du alles über Aserbaidschan wissen und wenn du ankommst, hast du alles schon mal gesehen. Ich weiß, immer noch aufregend wahrscheinlich, Aserbaidschan, aber existiert es überhaupt noch? Ich habe den Überblick verloren über diese ganzen Länder.
Also ob Aserbaidschan noch existiert? Ja, Aserbaidschan existiert noch. Also das ist so ein Land, was tatsächlich hoch auf meiner Liste ist eigentlich. Ich würde wahnsinnig gerne dorthin reisen. Ja, muss ziemlich abgefahren sein. Also es ist sicher einerseits das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass man irgendwie eben halt auch durch das ständige Reisen irgendwie so ein bisschen eine Abnutzungserscheinung hat. Und ich glaube, aber bei mir war eher das Problem und das hat irgendjemand mal, ich weiß eben nicht mehr, wer das zu mir gesagt hat oder so. Es ging darum, irgendwie entweder mit dem Zug zu reisen oder mit dem Flugzeug. Und die Person hat dann irgendwie so gemeint, mit dem Flugzeug zu fliegen ist irgendwie nicht so cool, weil mit dem Zug die Seele, wenn du mit dem Flugzeug, es klingt ultra esoterisch, wenn du mit dem Flugzeug fliegst, hat die Seele, braucht die Seele länger, um am Ort anzukommen. Und ich glaube, das war eher das Problem tatsächlich, weil ich hatte dann plötzlich, weißt du, so ganz viele Kreise, wo ich irgendwie eben in Basel einen Freundeskreis, dann dann in Bern natürlich so meine alten Freunde auch, in Zürich, in Berlin und so weiter. Und ich bin dann immer so von so Kreisen hin und her geswitcht. Und es stimmt eben schon, wenn du dann plötzlich, ich war den ganzen Tag in Basel, ich steige ins Flugzeug, brauche irgendwie vielleicht 3 Stunden von Tür zu Tür, komme in Berlin an und mache gleich dort weiter, aber rein geistig bin ich überhaupt nicht angekommen. Also es ist wie so, geistig hänge ich noch eigentlich in Basel und all das, was ich in Basel gemacht habe oder was wichtig ist in Basel, ist noch da. Und dann hat es immer so einen Tag gebraucht, um wieder wirklich geistig in Berlin anzukommen, so blöd das klingt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man unterschätzt bei so vielen Reisen, dass irgendwann ist einfach zu fragmentiert alles. Und du hast wie kein kleinen Referenzpunkt mehr. Jedenfalls so erging es mir dann irgendwann. Und genau, da habe ich dann gemerkt, so jetzt.
Aber ich glaube, als Mensch ist es auch einfach so, weil du bist ja eigentlich daran gewöhnt, überall, wo du hingehst, hinzugehen, letzten Endes. Ja. Und ich meine, ich habe mich neulich auch mit jemandem drüber unterhalten, der hat auch gemeint, unser Betriebssystem wurde halt nicht geupdatet seit 30.000 Jahren. Was halt einfach stimmt, ja. Und dein Hirn ist halt einfach nicht dafür gemacht, deine Psyche ist einfach noch nicht adaptiert dafür, dass du halt solche Sprünge in so kurzer Zeit machen kannst. Und ich glaube, zu einem gewissen Grad kann man das irgendwie verkraften und kann sich daran gewöhnen. Aber wenn es zu viel wird, dann sagt das Hirn irgendwann, Moment mal, was ist denn hier eigentlich los? Ich habe nicht die geringste Ahnung mehr, wo ich eigentlich bin.
Kann ich voll.
Aber gut, du hattest jetzt dieses Studio, das hin und her gezogen ist und ihr habt euch gegenseitig immer überkreuzt quasi. Und du warst in Berlin, hast dein MBA jetzt noch gemacht? Da sind wir gerade, oder? Und was für 15 Projekte hattest du sonst noch gerade?
Ja, also da hat sich in dem Sinne so angefangen, so ein bisschen zu konzentrieren, wirklich Prolog. Und dann, ich habe dann da an der Zirkon auch sehr intensiv gearbeitet, die 2018, 19. Ich glaube 2019 dann endlich rauskam. Das ist so mein Langzeitprojekt über irgendwie neun Jahre. Aber natürlich nie klar, Vollzeit.
Aber trotzdem ist das schon, da hat man wahrscheinlich eine Menge Zeit, um das auch immer wieder mit neuen Augen zu sehen und wieder was zu entdecken, was einem nicht gefällt oder was man besser machen könnte.
Genau, eben ja, das ist ja das Problem. Genau. Das hat 9 Jahre gedauert, bis ich das abgeschlossen habe. Also das ist das und dann habe ich halt einfach nebenbei die ganze Zeit irgendwelche Schriften für mich gezeichnet und dann auch für Projekte bei Prolog einfließen lassen. Und mit Prolog ist es dann aber irgendwann so, haben wir irgendwann gemerkt, okay, eben Grafikdesign auch wieder, um zurückzugehen auf den Anfang, Grafikdesign bezahlt irgendwie nicht. Wir fokussieren uns mehr auf Entwicklung und dann war so eine Kombination aus eigentlich Design und Entwicklung. Daniel hat entwickelt, ich kann so begrenzt entwickeln, aber schon so ein bisschen. Und dann halt einfach das irgendwie kombiniert mit irgendwie selber gestalteten Schriften. Genau, und dann 2018 war dann eben bei mir so ein bisschen die Luft raus mit dem vielen Pendeln. Es lief auch nicht so gut in dem Jahr bei Prolog, also jetzt rein wirtschaftlich. Und ich habe geheiratet, meine Frau wurde schwanger und dann war irgendwie so ein bisschen, okay, das ist also ein bisschen shaky. Und dann kam Noel von Grillitype um die Ecke und hat dann gemeint, hey, hast du Bock, irgendwie bei uns jetzt fix mit einzusteigen, mit deinem Hintergrund, das wäre irgendwie super. Und so kam das dann eben, so 2018 ist eigentlich so das Jahr, wo alles so ein bisschen ruhiger wurde. Ich war dann plötzlich mehr in Berlin. Und dann, genau, von da an war dann auch irgendwie ein fix Grilli-Type. Prolog, Daniel hat das weitergeführt und Prolog gibt's auch immer noch in Basel und ist mittlerweile eine Aktiengesellschaft und ich bin da auch immer noch beteiligt und wir sind immer noch sehr gute Freunde, also das läuft irgendwie weiter. Ich bin da einfach nicht mehr irgendwie operativ tätig in dem Sinne, sondern ich kann sagen, ich habe mein erstes Verwaltungsratsmandat oder ich glaube in Deutschland ist es Aufsichtsrat, oder?
Ja, genau. Aufsichtsrat gibt es auf jeden Fall. Ich kenne mich auch nicht so aus. Beirat, Aufsichtsrat, keine Ahnung. Das
genau,
sind auch alles Posten, die ich, glaube ich, niemals innehalten werde. Deswegen muss ich mich
es
nicht
ist, ja, es klingt auf jeden Fall nach grauen Haaren und was weiß ich. Genau.
Aber schau, da hast du ja deine Altersvorsorge dann. Zumindest klingt es gut, als wär's das.
Ich hoffe, ja, klar. Aha.
Aber was sind denn deine konkreten Aufgaben jetzt bei Grilli? Als Account Manager war dein Titel.
Account Director, genau.
Director, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht runterstufen.
Alles gut. das ist völlig okay. Also so viel Web ist der Titel dann auch mir jetzt nicht. Nee, also tatsächlich, wie soll ich jetzt meinen Job genau beschreiben? Was wir halt in den letzten 2 Jahren immer stärker angefangen haben, ist Auftragsarbeiten zu machen für unterschiedlich große Unternehmen und mittlerweile sehr, sehr, sehr große Unternehmen. Und ich bin da eigentlich dann, sobald eine Anfrage reinkommt, eigentlich schon von Anfang an drin. Ich bin im Kontakt mit den Kunden, meistens zusammen mit Thierry oder Noel. Und dann kommt meistens, wenn es jetzt wirklich ein großer Auftrag ist, halt die ganze Legal-Sache, wo wir irgendwie ein Statement of Work schreiben und unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und all das, all der ganze Bums mal zum Unternehmen schicken und dann hast du dann häufig irgendwie eine relativ längere Runde, wo du irgendwie mit der Rechtsabteilung von dem Unternehmen irgendwie dealst, einfach über Änderungen in deinem Endnutzer-Lizenzvertrag, wo du halt wirklich Stück für Stück durchgehst. Ah, ihr wollt das nicht, nee, das können wir nicht akzeptieren und so weiter. Also solche Dinge. Und dann
das klingt kommt ein bisschen nach Verhandeln wie auf dem türkischen Bazar.
Ja, das ist lustig. Was tatsächlich jetzt diese Arbeit bei Grilli-Type so ein bisschen genommen hat, ist so ein bisschen diese Respekt habe ich vor Anwälten und so weiter immer noch, aber ich habe einfach gemerkt, es ist eigentlich relativ einfach, Verträge zu verhandeln. Also wenn es jetzt nicht total doof formuliert ist, kannst du eigentlich relativ viele Dinge fordern in dem Sinne und irgendwie reinschreiben, wenn sie natürlich im Einklang mit dem Gesetz sind. Aber das ist schon super spannend, irgendwie so zu merken, du kannst, also es ist wirklich so ein Rausfinden und Befindlichkeiten abtasten beim Kunden. Was ist für die akzeptabel und was ist für uns akzeptabel? Und dann findest du irgendwie einen gemeinsamen Weg. Idealerweise natürlich. Genau.
Aber bei den ganz großen Unternehmen läuft es da dann auch so, oder kommen, weil da hätte ich mir immer eher vorgestellt, die kommen zu dir, sagen, hier ist unser Standardvertrag für sowas, friss oder stirb.
Ja, das erleben wir auch tatsächlich. Aber lustigerweise, also wir halten halt einfach immer dagegen. Also häufig ist natürlich Schriftlizenzierung ist für große Unternehmen immer so ein bisschen komplettes Neuland, weil die häufig einfach damit mit Bildrechten beispielsweise beschäftigt sind. Und wir kriegen häufig irgendwelche Verträge, die eigentlich für Bildrechte ausgelegt sind. Und in unserem Fall, du kaufst ja keine Schrift, sondern du kriegst nur eine Lizenz, die Software der Schrift zu nutzen. Und das ist so dieser entscheidende Unterschied. Also wir verkaufen keine Lizenzrechte an dem Design, sondern wir verkaufen Lizenzrechte für die Software eigentlich. Also es ist ein Stück Software, was du kriegst.
Aber ist das nicht eigentlich nur ein semantischer Unterschied? Ist da wirklich ein Unterschied?
Da ist ein riesengroßer Unterschied, ja.
Weil, den musst du uns kurz erklären, ich verstehe ihn noch nicht ganz.
Genau, also wenn du Bildrechte kaufst, dann kaufst du ja eigentlich, oder sagen wir jetzt einfach Design. Wenn du die Designrechte kaufst, dann kaufst du schlussendlich sowieso, das ist nochmal so ein bisschen schwieriger mit IP-Rights und so weiter. Aber grundsätzlich, wenn du Designrechte kaufst als Kunde, dann gehört dir das Design. So, oder? Also dann kannst du sagen, das ist unser Design, so sehen wir aus, das gehört uns. Und bei Schrift kannst du verkaufen, wir verkaufen nicht das Recht am Design, sondern das Recht, die Software zu nutzen, um Design zu erstellen. Was du für Design damit machst, ist uns völlig egal. Und wenn sollte irgendwann ein Breach, also ein Vertragsbruch entstehen, dann verliert der Kunde im Grunde genommen nur das Recht, die Software zu nutzen. Wir können dann nicht kommen und sagen, ihr müsst jetzt alles runternehmen, wo unsere Schrift drauf ist.
Mhm. Und das ist dann eigentlich der einzige Unterschied zu den Bildrechten, oder? Ja, bei den Bildrechten, ich meine, wenn ich ein Bildrecht gekauft, dann habe ich ja auch, ich kaufe ja nur die Verwendungsrechte dafür, ich kaufe ja nicht das Bild. Ist ja nicht so, als dürfte niemand anders mehr das zwangsläufig benutzen. Und
ja, da kommt es, glaube ich, darauf an. Also im anglosächsischen Raum ist es ja häufig der Fall, dass du dann nicht nur die Bild, also die Verwendungsrechte verkaufst, sondern eigentlich die IP-Rights.
Also Intelligent Property.
Genau.
Was heißt das dann wieder konkret? Ich sehe schon, man muss sowas, glaube ich, studieren, damit man da durchgeht.
Genau, Intellectual Property ist eigentlich einfach, also du bist der Urheber des Bildes.
Okay, Urheberrechte, also wieder im Deutschen, genau. Dann quasi, ganz einfach.
Genau. Ja. Und das ist aber natürlich in der Schweiz und ich glaube auch in Deutschland etwas schwierig, weil du kannst das Urheberrecht kannst du nicht transferieren. Du kannst höchstens im Vertrag unterschreiben, dass du darauf damit einverstanden bist, das. Aber das Urheberrecht wird immer beim Designer bleiben oder beim Gestalter.
Okay, und deswegen verkauft ihr quasi die Softwarerechte und nicht die.
Genau.
Nicht die, ja.
Genau. Außer natürlich, wenn jetzt ein Custom Type, ja, das geht jetzt, glaube ich, zu weit. Es wird zu kompliziert.
Da machen wir irgendwann mal einen dreistündigen Workshop raus. Dann
ja, ja, genau, genau, genau.
Allerdings befürchte ich, ich werde mehr als 3 Stunden brauchen, damit ich es geschnallt habe, tatsächlich. Weil es ist sehr viel Außer und Aber mit dabei. Was das Ganze noch etwas verkompliziert.
Also. Es kann natürlich gut sein, dass irgendjemand dann irgendwie im Nachgang zu dieser Folge dann irgendwie schreibt, geht's eigentlich noch, was erzählt denn der da für einen Müll? Also ich entschuldige mich schon im Voraus. Genau. Aber bisher sind alle Verträge, die bei denen ich involviert war, soweit gut durchgekommen. Von daher ist bei niemandem Schaden entstanden.
Okay, und ist das jetzt dein ganzer Alltag oder hast du immer noch 7 andere Sachen, die du machst?
Genau, also wenn wir eben so Auftragsarbeiten machen, dann häufig ist dann eben ein längerer Teil diese ganzen Vertragsverhandlungen und dann kommt eigentlich Kickoff und dann mache ich halt wirklich Projektmanagement und dann auch die Präsentation mit den Kunden. Zu einem Teil Art Direction bei der Entwicklung von Schriften. Genau, und dann ein großer Teil ist eigentlich auch Kommunikation, irgendwie Aufarbeiten von unseren Case Studies, schauen mit Kelly irgendwie den Newsletter planen, Social Media war lange auch so ein Ding, wo ich drin steckte. Dann häufig auch so kleinere Lizenz, also kleinere. Wir haben Natalia, die ist in Mexiko. Die macht eigentlich so Customer Support für uns.
Und hat es irgendeinen Grund, dass sie in Mexiko ist, oder ist sie halt einfach nur in Mexiko und macht das Zeug?
Sie ist halt einfach nur in Mexiko, okay. Genau. Genau,
sie ist auch irgendwie eine irre Welt geworden, oder?
Ja. Also genau. Also es ist sowieso eben, wir sind ja 8 Leute, 2 sind in New York, 2 in Berlin, eine Person ist in Kopenhagen, 2 in der Schweiz und eben eine Person in Mexiko, genau. Wild. Und genau, also Noel ist eigentlich in der Schweiz, aber pendelt sowieso zwischen allen möglichen Orten hin und her. Genau. Und eben Natalia macht eigentlich so ein bisschen die Customer Support Sachen und kleine Sachen, und dann gibt's natürlich auch so Lizenzgeschichten, die dann irgendwie größer, aber jetzt nicht die Größe von irgendwie Custom Jobs oder so haben, wo ich dann halt eben auch irgendwie mit den Kunden deale und irgendwie gucke, dass ihr Lizenzding irgendwie okay ist. Genau. Also es ist sehr viel Mails mittlerweile. Also ich glaube, das ist so das Einzige. Manchmal fehlt mir schon die Gestaltung in dem Sinne, dass einfach Mail nicht ein sehr geiles Programm ist zu bedienen.
Nee, nicht.
Oder, also es ist einfach so die ganze Zeit Text. Genau, aber sonst.
Ja, weil es ist halt auch so eine völlig andere Arbeit, weil wenn ich E-Mail schreibe, dann will ich ja von den Leuten irgendwie was. Also du stehst ja auch immer in so einer Verhandlung wieder, wie bei den Verträgen im Prinzip. Du musst immer Befindlichkeiten auswecken und so. Und ich finde, ja, geschriebene Kommunikation ist ja eh das Schlimmste dabei. Am besten finde ich immer, wenn Leute über WhatsApp irgendwie ihre Fäden austragen. Und ich denke mir, bitte, weil irgendjemand sich aufregt, geht von WhatsApp weg, ja. Weil der andere liest ja seine ganze Wut in jede Nachricht wieder rein. Und E-Mails, ich finde E-Mails extrem schwierig. Und mein größtes Problem, jetzt kommen wir völlig ab vom Thema, aber mein größtes Problem mit E-Mails, glaube ich, ist tatsächlich, ich mag Sprache sehr gern. Ich lese auch gern und ich mag auch genaue Sprache. Und ich glaube, ich drücke mich auch relativ genau aus, vor allem wenn ich schreibe. Also wenn du weißt, was ich will, auf jeden Fall dann. Und davon gehe ich aber auch immer auch bei anderen aus, dass es dann ähnlich ist, ja. Und ich glaube, das ist eigentlich in den seltensten Fällen der Fall, weil die meisten Leuten ist Sprache echt ziemlich egal und sie gehen sehr lapidar damit um. Und deswegen, glaube ich, muss man immer sehr querlesen bei den meisten E-Mails, weil wenn man anfängt, wirklich irgendwas zu interpretieren dann, wie man es vielleicht klassisch interpretieren würde bei einem Text, wo sich Mühe gegeben hat, dann kommt man, glaube ich, zu völlig falschen Ergebnissen am Ende.
Ja, ich lege gerade, also tatsächlich, also ich erlebe eher, häufig sind lustigerweise, die meisten E-Mails, die ich schreibe, sind sowieso mittlerweile Englisch. Es kommt wirklich höchst selten mal vor, dass ich Deutsch schreibe. Und lustigerweise sind die meisten E-Mails relativ kurz. Also gibt es eh nicht so viel Spielraum für in dem Sinne schlechte, also man kann auch kurze E-Mails sehr, sehr falsch schreiben, aber, aber jetzt schlechte Sprache, wo es irgendwie nicht klar ist, was sie genau wollen, das ist irgendwie an dem praktisch. Was mir einfach immer wieder auffällt, ist halt einfach, obwohl, da weiß ich nicht, ob ich mich von dem auch frei machen kann, aber häufig, wenn ich dann irgendwie mit eben Account Director auf der anderen Seite zu tun habe, von Agenturen oder irgendwie Unternehmen, dass die einfach E-Mails nicht lesen. Also du kannst noch so eine kurze E-Mail schreiben und du merkst, es wurde einfach nicht gelesen. Und es kommt irgendwie eine Mail zurück, so, ja, aber ich habe jetzt gefragt, wo ist's? Und dann schreibst du zurück, ja, ich thanks for getting back to me.
Ja, das ist mein liebster Satz, genau.
Also ich habe es in der letzten E-Mail geschrieben. Thanks. Nice, have a nice day, bye.
Ja, ich hab so einen passiv-aggressiven Move dann immer. Ich nehme das als Zitatblock wieder nach oben, so nach dem Motto, ich hab's doch gesagt.
Genau.
Aber ja, ja. Ich glaube, es ist eher mein Problem dann am Ende. Aber mir scheint, dass du jetzt ein bisschen mehr angekommen bist, oder? Also irgendwie, es ist etwas ruhiger, es ist etwas klarer, irgendwie, was deine Aufgaben sind, und du bist doch nicht mehr ganz so zitzen wie vor 5 Jahren oder so, oder?
Nee, genau, also definitiv. Also es ist so, mein Leben ist unaufgeregter geworden. Im Guten wie im Schlechten natürlich. Ich bin schon froh, dass irgendwie so ein bisschen alles ein bisschen ruhiger geworden ist. Und auch, es ist einfach ein klarer Fokus dann schlussendlich. Und ich, also für mich persönlich, ich halt irgendwie auch schräg, immer wieder mal darüber nachzudenken, wo ich jetzt irgendwie gelandet bin, von irgendwie im Grafikdesign und so weiter. Eigentlich an eine Stelle, wo ich genau die Dinge, Schriftgestaltung, was mich eigentlich, wenn ich so zurückdenke, wie ich aufgewachsen bin und so weiter, eigentlich immer interessiert hat. Ich konnte es einfach nicht irgendwie formulieren. Also, dass ich jetzt an einer Stelle bin, wo Schriftgestaltung extrem hohen Wert hat und wo ich wirklich immer noch involviert bin, aber gleichzeitig auch eben so ein bisschen diese Business-Themen und klar, auch immer noch Grafikdesign. Es ist nicht so, dass ich gar kein Grafikdesign mehr mache, aber eher kleinere Dinge. Aber ich bin irgendwie so, habe irgendwie eine coole Nische für mich gefunden, so was irgendwie mich selber immer wieder erstaunt, dass ich da gelandet bin, weil es war alles andere als irgendwie geplant, schlussendlich. Genau.
Aber es ist halt ähnlich wie wenn ihr gefragt werdet, wie die Zukunft von Grilli-Type ist. Ich meine, man kann seine Zukunft nie vorhersagen. Und letzten Endes finde ich es immer schön, wenn man halt sagt, okay, ich kann zwar ich kann den Ausgang nicht planen, aber ich kann meine Interessen, ich kann mir klar sein über meine Interessen und die Möglichkeiten dann wahrnehmen, die sich mir präsentieren, die damit zusammenpassen. Und ich glaube, mehr kann man im Leben eigentlich nicht machen, weil du weißt nie, was morgen um die Ecke kommt letzten Endes. Aber du kannst schauen, was morgen um die Ecke kommt, und dann kannst du sagen, okay, das ist was ich machen will, das passt zu den Dingen, die für mich gut sind oder nicht. Und ich glaube, dann hast du den besten Outcome am Ende.
Genau. Obwohl, wahrscheinlich hilft schon, wenn du dir im Voraus mal überlegst, wenn Dinge kommen, was würde ich eher machen.
Ja. So. Ja.
Also aber genau, Zukunft planen kannst du natürlich überhaupt nicht. Aber ich glaube, so ein bisschen diese, aber ja, es, keine Ahnung, es, eben, schlussendlich bin ich ja auch dann irgendwie, ich wusste nicht, dass das kommen könnte, tatsächlich. Also dass ich diese Rolle bei Grilli-Type einnehme, das konnte ich mir nicht vorstellen vorher, tatsächlich. Auch wenn ich es mir gewünscht hätte. Aber und dann ist es dann eben, genau wie du jetzt gerade gesagt hast, dann kam das einfach so um die Ecke am nächsten Tag, und dann, na gut, dann könnte das vielleicht wirklich was sein.
Aber es ist auch wirklich schön, dass du so viele Sachen hattest, die schon so lange in deinem Leben waren und dann sich immer wieder irgendwie neu zusammengefunden haben. Als du jetzt letzten Endes mit deinen Kommilitonen zusammenarbeitest, 20 Jahre später, ist ja auch wild. Und dann auch noch in einem völlig anderen, oder nicht in einem völlig anderen Bereich, aber doch eigentlich mit so einer anderen Aufgabe jetzt, als du dir das damals wahrscheinlich jemals hättest träumen lassen. Dass du jetzt irgendwie ein Business-Dude auf einmal bist in diesem Ding und nicht der Schriftsteller hauptsächlich.
Genau. Ja, hätte ich, genau. Als Student war natürlich Grafikdesign und Schriftgestaltung über alles. Da hätte ich mit wissen, da wäre ich wahrscheinlich beleidigt gewesen, hätte jemand gesagt, ich würde so eine Rolle einnehmen.
Genau. Aber ich finde es auch immer schön, dass man halt einfach flexibel bleibt, dass man irgendwie sagt, okay, meine Interessen können sich auch ändern, weil ich glaube, man läuft gerne Gefahr. Ehrlich gesagt war das nie so bei mir so die Gefahr. Ich bin sehr sprunghaft. Ja. Aber ich habe es, glaube ich, mit vielen anderen Leuten beobachten können, dass da halt so diese Sunken Cost Fallacy so ein bisschen ist. Ich habe schon so viel da rein investiert. Das bin ich, das ist meine Persönlichkeit und ich muss damit jetzt weitermachen. Und da bin ich völlig anderer Meinung. Ich finde, es ist ein riesengroßes Talent, Dinge aufgeben zu können, zu sehen, wann Dinge nicht mehr funktionieren und dann eben auch auf der positiven Seite zu sehen, was vielleicht stattdessen jetzt funktioniert und was sich auf einmal ergeben hat.
Ja, definitiv. Also ich habe mir das gar nicht, ich bin vor kurzem das Buch von Silvio Lorusso gekauft, so ein Design-Theoretiker, der hat das Buch geschrieben, das ist so ein schwieriger Titel.
Scheißwort, gell?
Entrepreneuriat, also so eine Mischung aus Entrepreneur und Prekariat. Und da gibt es dann eben, also startet ihr natürlich irgendwie, was ist ein Entrepreneur und was ist das Prekariat und so weiter. Und
du musst mir das ehrlich auch sagen, was das Prekariat ist. Ich bin diesem Glück noch nie über den Weg gelaufen.
Das Prekariat ist im Grunde genommen, also es ist ein sehr weiter Begriff, aber also beispielsweise unsere Gig-Economy mit den Lieferdiensten beispielsweise. Leute, die mit dem Fahrrad Dinge ausliefern, könnte man als Prekariat bezeichnen, weil es sind häufig Leute, die zwar arbeiten, die aber immer so prekär.
Ah, okay.
Und im Grunde genommen ist es auch nicht ihre Idealvorstellung. Meistens sind sie ja auch Studenten oder schon irgendwie promoviert oder so, die einfach durch die Lebensumstände.
Der Titel beginnt genau. Sinn zu machen in meinem Kopf, ja.
Genau, und ich habe es jetzt gerade angefangen und es geht natürlich darum, dass Designer eben nicht unbedingt dieses klassische Bild von Entrepreneuren, so Elon Musk oder so, also es gibt ganz wenige Leute in der Designszene, wo man jetzt sagen kann, das sind so die klassischen Entrepreneure. Und die meisten sind halt eben, wenn du dann selbstständig irgendwie alleine arbeitest, ist so eine Mischung aus Entrepreneur und eigentlich Prekariat, weil eben Design dann auch nicht wirklich, wirklich bezahlt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das auftaucht irgendwie in der Beschreibung von Entrepreneuren oder Prekariat, aber es kam jetzt gerade in den Sinn, als du gemeint hast, eben so dieses sich irgendwie wieder anpassen und sagen, Cost Fallacy. Es ist halt genau das. Es ist die Frage von irgendwie Change oder Veränderung. Wenn du natürlich, also wir sind alle super unfähig oder unwillig, Veränderungen durchzumachen, aber unser ganzes Leben besteht aus einer Anreihung von Veränderungen. Und wenn du natürlich eben irgendwie wie so die geistige Flexibilität nicht hast und auch die das Wollen zu lernen, kann dich das natürlich so ein bisschen irgendwie behindern, weil eben, wenn du irgendwie verneinst, dass es irgendwie Veränderungen gibt, dann also kannst du wahrscheinlich auch Glück, ich weiß es nicht, aber ich für mich persönlich ist es tatsächlich so, ich sehe irgendwie alles, was ich tue, einfach als Möglichkeit, etwas zu lernen und daraus entwickeln sich dann irgendwie wieder neue Dinge und ich glaube, das ist eben auch so, jetzt schweife ich irgendwie von Type Design extremer, aber würde ich jetzt sehe als Designer, wirst du ja genau in diesem Denken geschult, also du musst notabene dadurch, dass du Auftragsarbeiten machst für Unternehmen oder für Institutionen oder so, du musst immer wieder neu lernen, du musst den Kontext neu lernen und deshalb habe ich das Gefühl, sind eigentlich Designer per se schon sehr gut ausgerüstet für diese sehr unklare, unfassbare Welt, die irgendwie um uns herum ist. Und wenn du natürlich dann als Designer irgendwie entscheidest, nö, ich will nicht lernen, Veränderung ist blöd, dann musst du vielleicht einen anderen Job finden. Ich weiß es auch nicht. Genau.
Ich befürchte, du zwingst uns quasi dazu, dieses Gespräch hier zu beenden, weil ein besseres Ende werden wir, glaube ich, nicht finden als das. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Es hat schon eine Weile gedauert, dass wir das jetzt mal hingekriegt haben. Ich habe vorhin mal nachgeschaut. Ich glaube, wir schreiben seit Januar oder Februar.
Ja.
Jetzt haben wir Juli. Ja, aber es hat endlich geklappt. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat.
Das hat sehr, sehr Spaß gemacht. Wirklich sehr Spaß gemacht.
Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Tobias sprach ja kurz über seine Graffiti-Zeit und da fiel auch der Name Mirko Borsche. Ich muss wahrscheinlich nicht viel zu Mirko sagen, dem vielleicht bekanntesten deutschen Designer aktuell. Wir trafen uns für Folge 65, wenn ich mich nicht irre, in seinem Büro in München. Auch der Name Erik Spiekermann fiel in diesem Gespräch. Erik ist die lebende Legende der Schriftszene in Deutschland und ich hatte in Folge 39 und 40 das große Vergnügen, ihn im Hinterhof seines Büros ausgiebig kennenzulernen. Und ein anderes tolles Gespräch hatte ich letztes Jahr mit der Artdirektorin der Zeit, Marlin Schulz. Marlin erzählte in Folge 31 einerseits über ihren Job, aber auch über ihre etwas ungeordnete Zeit davor, in der sie unter anderem ein Dildo in den Gazastreifen schmuggeln musste. Ihr habt richtig gehört. Wie gesagt, das war Folge 31. Nächste Woche ist jemand mit dabei, den ich auch über das Vorortfestival kennengelernt habe. Ein Grafikdesigner, der aber auch schon, ich glaube, drei andere Phasen in seinem Leben hatte. Noch einmal auf Englisch, aber dann war es das erstmal mit den internationalen Gästen, glaube ich. Und falls du gerne vorab ein bisschen mehr weißt als alle anderen, dann lege ich dir sehr meinen kleinen Bonus-Podcast ins Herz. Auf patreon.com/ohne den Hype kannst du die Show mit ein paar Euro unterstützen und dafür bekommen Supporter jede Woche einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und einen Sneak Peek auf den Gast der kommenden Woche. Den Link findest du natürlich auch nochmal hier in der Beschreibung dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und für deinen Support und wir hören uns nächste Woche. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren, ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt's dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt's jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen es noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt's übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt's noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mire, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiekermann und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.